Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Martin, wie geht es dir?
Walter, wir halten durch. Nun, ich halte durch.
Das Leben ist chaotisch.
Es ist nicht, dass es schlecht wäre, aber eben chaotisch.
Ich denke, du bist schuld.
Wenn ja, dann tut es mir leid.
Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man vor der Entscheidung steht, zu heulen oder zu lachen. Also lachen wir, denn warum sollten wir weinen?
Wir machen es einfach mit einem Lachen.
Ja.
Das ist eines der Themen, das manche nur schwer begreifen können.
Ja. Wir werden über die Tradition, den Fluch der Religion sprechen. Wir leben in einer Zeit, in der Traditionen der Kirche und traditionelle Werte in der Gesellschaft aufeinanderprallen.
Ja.
Und ich denke, dass wir uns das betrachten müssen.
Und wir müssen den Herrn um seinen Schutz während des Gesprächs bitten. Lass uns also beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir das Gespräch durchführen können. Herr, bitte hilf, dass wir die Botschaft bringen, die du bringen möchtest. Und erleuchte den Verstand jedes Einzelnen mit dem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, warum ist das ein wichtiges Thema? Denn viele werden als Konsequenz der Tradition verloren gehen.
Genau das sagt die Bibel.
Wir müssen der Welt eine Botschaft der Warnung bringen. Also müssen wir uns ansehen, worum es dabei geht. Was bedeutet das englische Wort Bane, also Fluch? Schaut man es im Wörterbuch nach, heißt es dort, eine Ursache für große Not und Ärger, das Telefon war der Fluch meines Lebens. Es gibt noch eine altertümlichere Bedeutung, etwas vor dem Gift, das den Tod verursacht. Ich fand es sehr passend.
Nun, ich denke, dass die Bibel sich tatsächlich so auf Tradition bezieht.
Wenn wir also sagen, dass die Tradition der Fluch der Religion ist, ist es ein Gift und bringt den Tod. Und abgesehen davon nervt sie auch.
Ja, so ist es, weil die Leute daran festhalten.
Wenn man mehrere Antworten ankreuzen könnte, würden wir alle nehmen.
Ja, das stimmt.
Nun gut, lass uns also ansehen, warum die Tradition der Ruin der Religion ist und warum wir da auf der Hut sein sollten. Lass uns die Verse in Matthäus 5 betrachten. Christus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt, werden im Reich der Himmel. Es ist interessant, dass es später in einem der Parallelverse eigentlich sagt, dass man nicht dort sein wird.
Ja.
Es ist also nicht gut, der Kleinste zu sein, weil man dann nicht dort sein wird.
Es wird nicht einmal von einem gesprochen werden.
Ja. Diesbezüglich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Nun, das muss bei den Jüngern einen Schlaganfall ausgelöst haben.
Ja, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer alles für sie waren.
Sie waren Vorbilder und das Größte. Und hier wird ihnen gesagt, dass sie gar nicht in das Reich der Himmel eingehen werden, wenn ihre Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft. Die interessante Sache ist doch, wie viel Gerechtigkeit haben wir?
Null.
Nun, Martin, unsere Gerechtigkeit, wovon wir null haben, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen muss, scheint es doch ein Problem zu geben, richtig?
Ja, man kann es nicht, es geht nicht.
Man kann es nicht. Die Gerechtigkeit, von der wir hier sprechen, muss eine zugerechnete und verlierende sein.
So ist es.
Können wir daher ableiten, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer keine zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit hatten?
Ganz genau, sie hatten ihre eigene Selbstgerechtigkeit.
Aha, da liegt also das Problem, richtig? Sie hatten ihre Gerechtigkeit. Und da liegt das Problem, denn wir können uns mit keinerlei eigener Gerechtigkeit brüsten.
Nein.
Wenn also unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertreffen muss, dann muss es eine Gerechtigkeit außerhalb von uns sein. Eine fremde Gerechtigkeit, wie es Martin Luther nannte.
Ja, und jetzt war das Problem, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, also deren Selbstgerechtigkeit, für die Leute dem Augenschein nach wie die richtige Gerechtigkeit aussah.
Ja, aber es war der Fluch der Religion.
So ist es.
Lass uns zu einem Zitat vom Geist der Weissagung gehen. Das Gesetz Gottes, frei von menschlichen Überlieferungen, wurde von Christo als die große Richtschnur des Gehorsams hingestellt. Dies erregte die Feindschaft der Rabbiner. Sie hatten menschliche Lehren über Gottes Wort gestellt und das Volk von seinen Vorschriften abgebracht. Martin, ist es möglich, dass moderne Pharisäer und Schriftgelehrte menschliche Traditionen über ein so spricht er herstellen könnten?
Das ist nicht nur möglich, sondern das geschieht die ganze Zeit.
Okay. Sie hatten menschliche Lehren über Gottes Wort gestellt und das Volk von seinen Vorschriften abgebracht. Sie wollten ihre Menschensatzungen nicht aufgeben, um den Forderungen des Wortes Gottes nachzukommen. Das ist ein sehr ernster Vorwurf. Martin, haben manche unserer Leute einen Hang dazu, Forderungen einzuführen, die im Gegensatz zu Gottes Wort stehen, die aber als fester Bestandteil des Wortes Gottes präsentiert werden?
Ständig.
Ständig, richtig?
Die ganze Zeit. Und das ist die Sache. Die Menschen sagen, es ist wie bei den Schriftgelehrten. Diese Gerechtigkeit, die von jedem gesehen wird. Sie hatten auch ihre menschengemachten Gebote. Die Schriftgelehrten und Pharisäer unserer Tage, also die Kirchenführer und so weiter, machen das Gleiche.
Sie machen das Gleiche. Sie wollten um der Wahrheit willen den Eigenstolz und das Lob der Menschen nicht preisgeben. Als Christus kam und dem Volke die Ansprüche Gottes vorhielt, da versagten die Priester und Ältesten ihm das Recht, sich zwischen sie und das Volk zu stellen. Sie wollten seine Zurechtweisungen und Warnungen nicht annehmen und bemühten sich, das Volk gegen ihn aufzustacheln und seinen Tod herbeizuführen. Sehen wir uns heute einer ähnlichen Situation gegenüber? Absolut. Nun, ich möchte eigentlich gar nicht über einige dieser Themen sprechen. Aber wenn man diese Woke-Sache nimmt, hat sie unsere Kirche unterwandert?
Ja.
Ist die Kirche nicht ein Ort, an dem Gottes Forderungen angenommen und eingehalten werden sollten?
Ja, und hochgehalten.
Ja, hochgehalten. Die Kirche sollte also ein Filter sein, der das außerhalb ihrer Pforte hält, was falsch ist.
Die Gebote, also nicht die menschengemachten, sondern die göttlichen, sind eine Hecke. Sie soll das Falsche draußen und das Gute drinnen halten.
Die allgemeine Tradition der Menschheit sagt, nein, wir müssen es annehmen. Aber bedeutet das dann, dass die Kirche es ebenfalls annehmen muss?
Gerade die Kirche nicht.
Damit ist genug gesagt, stimmt's?
Definitiv.
Matthäus 15, Abvers 8. Dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrte mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Aber vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nicht den Menschen geboten sind. Vergeblich ist schon ein sehr starkes Wort.
Ja.
Das bedeutet, es ist unnütz, es ist vergebens.
Es passt damit zusammen, dass nicht alle, die Herr, Herr sagen, hineinkommen werden.
Interessant ist es, wenn man ab Vers 2 den Anlass dafür betrachtet. Die Jünger übertraten wohl die Tradition der Ältesten. Sie fragten Jesus, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eure Überlieferungen willen? Der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr das Wort Gottes aufgehoben und eure Überlieferungen willen. Jesus tadelt sie also und sagt, dass sie ihre Tradition über das Wort Gottes setzen.
Also sie denken, dass sie Gottes Willen tun.
Ja.
aber sie sind blind für ihre eigene Selbstgerechtigkeit.
Gott hatte den Kindern die Verpflichtung weitergegeben, sich um ihre Eltern zu kümmern, wenn sie gebrechlich und alt wären. Und die Pharisäer sagten, nein, wenn ihr das Geld für die Sache der Tempel und an die Schriftgelehrten und des Pharisäers gebt, dann seid ihr von dieser Verpflichtung befreit. Das bricht Gottes Gesetz.
So ist es. Und es scheint, wenn man es so erklärt, eine Kleinigkeit zu sein. Aber es bricht immer noch Gottes Gesetz.
Und scheinbar sieht es gerecht aus, wenn man das Geld ja der Kirche gibt.
Genau.
Markus 7, Abvers 3. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Man war also auf diese äußerlichen Traditionen bedacht. Man musste gewisse Dinge tun, gewisse Rituale durchlaufen. Und wenn man die nicht ausführte, wurde man nicht als gerecht angesehen. Vers 5. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? In Vers 8 heißt es, denn ihr verlasst das Gottesgebot und haltet die Überlieferungen der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Es war also nicht nur eine Sache, es gab viele Sachen.
Aber letztlich lief alles darauf hinaus, dass man etwas tat.
Ja, immer auf etwas, was man tat. Und sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Und so hebt ihr mit euren Überlieferungen, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Ihr hebt das Wort Gottes auf, macht es wirkungslos. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Also eine Tradition oder eine Ansicht, die allgemein akzeptiert ist und traditionell akzeptiert wurde, kommt da an die Gemeinde. Mhm. Kann das Wort Gottes wirkungslos machen?
Es kann tatsächlich Menschen von Gott wegführen, ohne dass sie es überhaupt wissen.
Richtig. Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Es ist also noch mehr als nur Kirchentradition.
Genau.
Die Welt, was die Welt lehrt, was ihre Philosophie zu bestimmten Themen ist, das hat in Gottes Kirche keinen Platz.
Wir werden wahrscheinlich noch ein paar von diesen Dingen durchgehen, aber das beinhaltet viele Hürden, wie etwa Musik und all diese Dinge.
All of these things.
Okay. Okay. Nun, Martin, was setzt in einer Kirche den Standard?
Gottes Wort.
Gottes Wort ist der Standard. Das ist der absolute reine Maßstab.
Pure standard. That's
so sollte es in der Kirche sein. Alles, was Gottes Wort widerspricht, sollte von der Kirche ferngehalten werden. Jeder in der Welt widerspricht Gottes Wort. Nicht wahr?
Ja.
Müssen Sie das nicht hinter sich lassen, wenn Sie in Gottes Kirche kommen?
Man wird davon reingewaschen.
Okay. Oder muss die Kirche es akzeptieren und wird es in der Kirche vertretbar?
Nein, genau da liegt das Problem. Soll man also den Standard von Gottes Wort verringern? Nein, das kann man nicht.
Okay, lass es uns beim richtigen Namen nennen. Lass es uns Sünde nennen. Denn alles, was Gottes Wort entgegensteht, ist Sünde.
Tradition, was dem widerspricht, was Gott in seinem Wort sagt,
ist Sünde. Sünde ist Untreue gegen Gott und verdient Strafe. Seit Adams Tagen wurden zusammengenähte Feigenblätter benutzt und doch wird die Nacktheit der Seele eines Sünders damit nicht bedeckt. Alle Argumente, die von allen denen zusammengetragen werden, die selbst Interesse an diesem fadenscheinigen Gewand haben, werden nichts bringen. Ist das nicht wunderschön ausgedrückt?
Ja, wunderschön gesagt.
Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Christus wurde in unsere Welt offenbar, um Übertretung und Sünde wegzunehmen und um die Bedeckung durch Feigenblätter mit reinen Gewändern seiner Gerechtigkeit zu ersetzen. Gottes Gesetz erhielt durch das Leiden und den Tod des eingeborenen Sohnes des unendlichen Gottes einen gerechtfertigten Stand. Nur das Gewand der Gerechtigkeit, das wir von Jesus erhalten, wird seinen Zweck erfüllen, die Feigenblätter nicht.
Nein.
Was ist die Schürze der Freimaurer?
Es bedeckt wie ein Feigenblatt.
Ja, es ist ein Feigenblatt. Es ist vielleicht nicht so kratzig, wie es die Feigenblätter waren, Aber es bleibt nichtsdestotrotz ein Feigenblatt.
Ja.
Es ist nicht mehr als das.
Ja.
Es ist anders gesagt eine offizielle Erklärung, dass man in seiner eigenen Gerechtigkeit dasteht.
Ja. Unverhohlener kann man es nicht bekommen.
Es ist eigentlich eine Beleidigung für Gott.
Ja, es ist eigentlich Sünde.
Es ist Sünde. 2. Korinther 6, Vers 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Martin, kann man sie vergeblich empfangen, wenn man an den Traditionen festhält?
Kann ich schnell eine Frage stellen? Wie sehr ist Tradition mit Kultur verknüpft?
Oft ist es ein fester Bestandteil der gleichen Sache.
Man muss also sehr genau aufpassen, denn oft sagen die Menschen, ja, aber das ist deren Kultur, das ist seine Kultur. Wenn es an Traditionen anknüpft und gegen das ist, was in Gottes Wort steht, fällt es in die gleiche Kategorie, nämlich unter Sünde.
Nun, in der deutschen Kultur ist Eisbein mit Sauerkraut ein fester Bestandteil der Kultur. Man kann am Sauerkraut festhalten, muss aber das Eisbein loswerden, was dem Wort Gottes widerspricht. Stimmt's?
Ja, und schau, das ist eines der schwierigsten Dinge, wenn die Tradition auf die Kultur zurückgeht. Es ist schwer, einige dieser Sachen loszuwerden.
Ja.
Nimm nur einmal, wie es in einigen Kulturen üblich ist. Da wird man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und nicht mehr akzeptiert, wenn man seine Religion ändert.
Ja, und es gibt gewisse Dinge, die äußerst biblisch sind. Wenn man die in bestimmten Kulturen nicht akzeptiert, wird man in dieser Gesellschaft ein richtig Ausgestoßener. Besonders in sehr traditionellen Gesellschaften, wie etwa in afrikanischen Gesellschaften. Wenn man zur Bibel zurückgeht, ist hier Paulus, der von Gott berufen wurde, nachdem er um der Tradition willen die Kirche verfolgt hatte. Kann es sein, dass die Tradition so wichtig wird, dass man Gottes Volk verfolgt, weil es sie nicht hält?
Ja, man wird dafür töten.
Kreuzigten sie Jesus nicht deswegen?
Ganz genau. Nun, und die Jünger wurden alle aus dem gleichen Grund getötet.
Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht vom Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Er hatte es also durch direkte Offenbarung von Jesus Christus empfangen. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Die Tradition trieb ihn also dazu, Gottes Volk zu verfolgen.
Ja, und er dachte, er tue das für Gott.
Ja, er dachte, er wäre gerecht. Und wenn die eigene Gerechtigkeit nicht diese Gerechtigkeit übertrifft, geht man verloren. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Er sagte also, ich erhielt das von niemandem anderem als von Gott selbst. Und alles, was er im Alten Testament entdeckte, wurde plötzlich lebendig und seine Tradition wurde nutz- und wertlos.
Wenn du dich erinnerst, spricht er hier zu den Galatern. Diese Leute hielten an der Tradition fest.
Ja.
Und sie wollten ihn tatsächlich nicht als Apostel akzeptieren.
Ja, sie beklagten sich darüber.
Weil Jesus ihm gesagt hatte, dass die Tradition weg müsste. Es ist tatsächlich sehr lustig.
Es ist ziemlich schwer und es war übrigens einfach, die Jünger zu überzeugen.
Nein.
Es war ein Krieg.
Wenn wir uns das anschauen, sogar noch nachdem sie entschieden hatten, sich nicht länger an diese Tradition zu halten, wurde Petrus
und Jakobus
ja dabei ertappt. Oh nein, wie sie wieder ein wenig ins Alte verfielen.
Priester, Schriftgelehrte und Oberste verharrten in dem alten Trott der Überlieferungen und Zeremonien. Ihre Herzen waren hart geworden wie die ausgedörrten Weinschläuche, mit denen der Herr sie verglich. dass sie sich mit einer Gesetzesreligion begnügten, konnten sie unmöglich Gefäße der lebendigen himmlischen Wahrheit werden. Sie hielten ihre eigene Gerechtigkeit für völlig ausreichend. Wir müssen noch etwas über diese Gerechtigkeit sprechen, Martin. Und wünschten nicht, dass ihre Religion auch nur ein neues Glaubenskörnchen hinzugefügt werde. Die guten Absichten Gottes für die Menschen nahmen sie für sich selbst als eine Verständlichkeit hin. Sie verbanden sie mit ihrem eigenen Verdienst aufgrund ihrer guten Werke. Die Bibel sagt, dass all unsere guten Werke wie ein unflätiges Kleid sind. Der Glaube, der durch Liebe tätig ist und das Herz reinigt, fand keinen Platz in der Religion der Pharisäer, denn diese Religion bestand aus frommen Zeremonien und Menschengeboten. Alle Bemühungen, die Lehren Jesus mit der überkommenen Religion zu vereinen, mussten fehlschlagen. Das ist unmöglich. Das eine muss dem anderen weichen. Man kann den neuen Wein nur in neue Schläuche füllen. Die alten würden einfach zerreißen. Sie müssen verschwinden, sie müssen weggeworfen werden.
So ist es. Da kann es keinerlei Vermengen oder Vermischen geben.
Also das alte Gefäß, das in Wirklichkeit du und ich sind, das muss weg. Was bedeutet das für jemanden, der die Wahrheit annimmt und in die Kirche kommt? Kann er seinen alten Weinschlauch mitbringen?
Nein.
Und dann sagen, hört mal, so hat mich Gott eben gemacht. Bitte akzeptiert mich so, ansonsten...
Nein, nein, nein.
Oder? So wie der Pastor in Europa, der sagte, dass er die Kirche ändern möchte. Was möchte er? Möchte das Wort Gottes um seine Tradition willen ändern?
Ja, genau das wollen sie machen.
Okay. Es ist also eigentlich sinnlos. Die lebendige, göttliche Wahrheit musste dem gärenden Wein gleich die alten, verrotteten Schläuche pharisäischer Überlieferungen zum Bersten bringen. Dabei finden wir uns heute in der Welt. Das ist ein sehr gefährlicher Ort. Und die Kirche befindet sich in einer Krise.
Sie tritt an einen sehr gefährlichen Abgrund.
Das Volk, das Gott erwählt hatte, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, war zu Beauftragten Satan geworden. Wenn es zu diesen Woke-Geschichten kommt, sagen die Leiter, dass man nicht das Recht hat, einzelnen Gemeinden oder Vereinigungen etwas zu diktieren. Sie können es tun, wie sie wollen. Aber sind jetzt die Leiter der Maßstab oder ist das Wort Gottes der Maßstab? Was ist der Maßstab, Martin?
Ja, der Standard ist das Wort Gottes.
Okay.
Was sagt Gottes Wort, wie man damit umgehen soll?
Wenn man Gottes Wort widerstrebt und sagt, dass man das akzeptieren muss, welcher Sache sie da auch immer hineinbringen, dann wird man zu einem Beauftragten Satans. Sie erfüllten die Aufgabe, die Satan ihnen zugedacht hatte, indem sie Mittel und Wege fanden, das Wesen Gottes falsch darzustellen und die Welt veranlassten, ihn als Tyrannen zu betrachten. Sogar die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu sehen. Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden. Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu betören und die Herzen zu verhärten. Auf diesem Weg konnte Gott nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses ganze System musste beseitigt werden.
Das spricht also vom Opfersystem.
Sie benutzten es als ein Ritual.
Und ist es jetzt nicht so? Kann man nicht sehen, dass Gott es wegnehmen musste, weil die Leute nicht mehr verstanden, worum es dabei ging? Jetzt gibt es Leute, die diese ganze Sache von Neuem einrichten wollen. Sie wollen also tatsächlich zur Tradition zurückgehen. Das ist...
Ja, sie wollen eine Religion, die sich an Traditionen orientiert. Gott hatte durch seinen Sohn Früchte gesucht, aber keine gefunden. Israel war unfruchtbar und raubte dem Boden nur die Kraft. Sein bloßes Dasein war ein Unglück, weil es im Weinberg Platz wegnahm, auf dem ein fruchtbringender Baum hätte gedeihen können. Es verhinderte, dass Gott die Welt so segnete, wie er es eigentlich wollte. Seit langem hatten die Israeliten Gott vor den Heiden in ein falsches Licht gesetzt. Sie waren nicht nur nutzlos, sondern sogar ein Hindernis. Die Religion war weitgehend irreführend und bewirkte oft Verderben statt Erlösung. Martin, ich fürchte, dass viele unserer Gemeinden heute nutzlos und zu einem Hindernis geworden sind.
Ja.
Denn sie sind irreführend und bringen Leuten von der Erlösung ab, anstatt sie auf die Erlösung hinzuweisen.
Und das besonders zu einem Zeitpunkt, an dem es entscheidend ist, dass wir die Welt nicht hereinkommen lassen. Denn damit wird man, wie bereits gesagt, zu einem Repräsentanten Satans, wenn man das tut.
Je mehr die Welt sich in eine falsche Richtung bewegt, umso mehr sollten wir für Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen und nicht mitgehen. Wir haben es zu einer Tradition gemacht, mit der Welt mitzugehen.
Ja.
Ganz egal, bei welchem Thema. Ob es jetzt eine Woke-Sache ist oder ob es die Tradition in der Medizin ist, haben wir uns entschieden, mit den Traditionen der Menschen mitzugehen. Es ist an der Zeit, dass die Kirche aufwacht.
Ganz deiner Meinung. Wir sollten damit aufhören und aufwachen.
Sie waren verantwortlich für die Verwerfung Christi und die daraus entstandenen Folgen. Die Sünde eines ganzen Volkes und das Verderben eines ganzen Volkes waren den religiösen Leitern zuzuschreiben. Und wenn man sich die Gremien der Kirche heutzutage ansieht und einige der Entscheidungen, die heute von den Weltkirchen getroffen werden, sogar von den protestantischen Kirchen, geht das so offensichtlich gegen Gottes Wort, dass es einen am eigenen Verstand zweifeln lässt, dass sie sich Leiter in einer religiösen Welt bezeichnen.
Wir zeigten die Kirche von England.
Ja.
Die eine genderneutrale Bibel schaffen wollen.
Ja.
Das ist eine protestantische Kirche.
Das ist eine protestantische Kirche.
Von anderem ganz zu schweigen. Nun, wie du vorhin schon sagtest, es ist an der Zeit, dass unsere Kirche aufwacht.
Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. Es ist ein Gebetsanliegen, etwas, worum wir ständig beten müssen. Jesaja 9, Vers 15, die Führer dieses Volkes sind Verführer geworden und die von ihnen Geführten sind verloren. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf. Wir werden gleich sehen, dass das nicht nur für das alte Israel galt, sondern noch mehr für uns als für sie.
Natürlich. Und dieses Wort verloren ist eine Warnung.
Jeremia 5, Vers 30. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und mein Volk liebt es so. Was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Martin, kann ich versuchen, es auf diese Weise zu erklären? Die Gerechtigkeit Christi? Sofern man nicht die Gerechtigkeit Christi hat, die Gerechtigkeit der Pharisäer übertrifft, weil diese nur ihre Selbstgerechtigkeit haben, wird man nicht bestehen können. Denn nur mit diesem Gewand wird man hineinkommen. Wenn man versucht, mit einem anderen Gewand hineinzugehen, wird man nach dem Gleichnis nicht hinausgeworfen?
Ja, er wird ausgesichtet.
Okay. Stell dir Jesu Gewand der Gerechtigkeit vor. Gibt es bei diesem Gewand Platz für irgendeine Sünde?
Nein.
Wenn nun jemand sagt, lass uns diese Inklusivität in unsere Kirche zulassen, schließt das nicht das Gewand der Gerechtigkeit aus?
Ja.
Würde Christus dieses Gewand des Kompromisses tragen?
Nein.
Das würde er nicht,
das könnte er nicht, denn er hatte keinerlei Sünde. Daher ist sein Gewand ohne Flecken.
Dieses Thema Gerechtigkeit aus Glauben wurde von der Welt schon immer angegriffen. Denn es ist die eine Lehre, die wahres Christentum auszeichnet. Sie ist der Grundstein aller wahrer Religionen. Lass uns zur katholischen Tradition gehen. Das kommt von Catholic Answers. Sie schreiben hier Folgendes. Daher können diese Nachfolger durch das Licht des Geistes der Wahrheit in ihrer Predigt das Wort Gottes treu bewahren, es erklären und weit verbreitet bekannt machen. Wer sind diese Nachfolger? Das sind die Nachfolger der Ältesten der Apostel. Sie sind diejenigen, die dir sagen, was abläuft, nicht das Wort Gottes. Folglich gewinnt die Kirche ihre Gewissheit über alles, was offenbart wurde, nicht allein aus der Heiligen Schrift. Deshalb müssen beide, die heiligen Traditionen und die Heilige Schrift, mit gleicher Hingabe und Ehrerbietung angenommen und verehrt werden. Widerspricht das nicht dem, was Jesus gerade gesagt hatte?
Zu 100%. Es ist das genaue Gegenteil.
Es ist genau das Gegenteil. Okay, aber evangelikale und fundamentalistische Protestanten, übrigens sind fundamentalistische Protestanten Menschen, die jedes Wort Gottes glauben.
Nun, nach dieser Definition qualifizieren wir uns für diesen Teil.
Das möchte ich doch stark hoffen. die ihr Vertrauen auf Martin Luthers Theorie von Sola Scriptura, Latein für die Schrift allein, setzten, bringen normalerweise als Grund für ihre Haltung einige zitierte Schlüsselverse. Als erstes dieser. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn des Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben leben habt in seinem Namen. Ein Zitat aus Johannes 20, Vers 31. Ein weiterer ist folgender. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gott ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier zitierten sie 2. Timotheus. Laut dieser Protestanten zeigen diese Verse die Realität von Sola Scriptura. Nun, wenn sie das nicht machen, was tun sie dann?
Das wäre jetzt genau meine Frage. Diese 2 Verse sind, wie ich denke, nicht geheimnisvoll. Sie sind eindeutig.
Nicht vom Brot allein, sondern durch jedem seiner Worte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Ganz im Gegenteil, antworteten die Katholiken. Zuerst einmal beziehen sich diese Verse von Johannes auf Dinge, die in jenem Buch niedergeschrieben wurden. Lesen Sie es zusammen mit Johannes 20, Vers 30, an dem Vers, der unmittelbar zuvor steht, um den Kontext der fraglichen Aussage zu sehen. Wenn dieser Vers irgendetwas beweist, dann jedenfalls nicht die Theorie von Sola Scriptura, sondern dass das Johannesevangelium ausreicht.
Okay, man braucht also nur das Johannesevangelium.
Das ist so eine alberne Aussage, dass man sie nicht einmal erörtern muss.
Nun ist aber das Problem, dass das nicht nur in der katholischen Kirche Wurzeln schlägt. Das schwappte in die protestantischen Kirchen über.
Ja. Nun gut. Zweitens sagt uns der Vers aus dem Johannesevangelium nur, dass die Bibel dafür zugestellt wurde, dass unser Glaube dabei unterstützt wird, dass Jesus der Messias ist. Er besagt nicht, dass alles, was wir für die Erlösung brauchen, die Bibel ist, geschweige denn, dass alles, was wir für die Theologie brauchen, die Bibel ist. Ich dachte, dass die Bibel sagt, dass man nichts hinzufügen noch wegnehmen dürfe. Fügt die Tradition nicht etwas hinzu?
Genau.
Wobei Verse aus der Bibel herausgeschnitten werden, die ihrer Tradition nicht passen, nimmt man nicht damit etwas von der Bibel weg?
Ja, so ist es.
Das ist so grauenhaft, dass ich wütend werde. Also beruhige ich mich, um hier nicht in die Krise zu kommen.
Aber schau, ich möchte das hier nochmal wiederholen. Hier sprechen zwar Katholiken, aber das trifft leider sogar auf unsere eigenen Reihen zu.
Nun, warum machten sie eine Queen James Bible? Weil ihnen die King-James-Bibel nicht mehr genügte. Da wurden einige Worte herausgenommen, um es genderneutral zu machen, aber um ihrer Tradition willen. Noch besagt er, dass die Bibel überhaupt notwendig ist, um an Christus zu glauben. Schließlich hatten die allerersten Christen kein neues Testament, auf das sie sich berufen konnten. Sie lernten durch mündliche Anweisungen anstatt von schriftlichen. Weißt du, Martin, wenn es nicht im Einklang mit dem Gesetz und dem Zeugnis steht, dann ist darin kein Licht. Das ist die lächerlichste Aussage unter der Sonne.
Nimm nur den ganzen Erlösungsplan, der im Opfersystem verwoben war. Wie könnte man dann nicht genau das predigen, was Jesus und die Jünger danach predigten? Wir sollten das auch predigen. Und es wurde tatsächlich von Israel schon durch dieses System verkündigt.
Ja. Meine Frage hierzu: Schneiden nun Protestanten besser ab, was die Tradition betrifft?
Nein.
Halten sie sich nicht an die Tradition der katholischen Version der Gebote?
Ganz genau.
Nehmen einige nicht an der Eucharistiefeier teil? Nehmen sie nicht an der Ökumene teil? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Kann jemand 2 Erlöser anbeten? Einen, der uns durch sein Blut rettet, und einen, der uns durch seine Werke rettete? Einen, der für unsere Sünden starb, und einen, der nur starb, um ultimativen Gehorsam zu demonstrieren? Kann jemand um der politischen Korrektheit willen das annehmen, was die Bibel verdammt, und immer noch beanspruchen, ein Repräsentant Christi zu sein?
Nun, diese letzte Frage ist sehr gut. Denn zum jetzigen Zeitpunkt regiert die politische Korrektheit.
Richtig. Lass uns das ein wenig auspacken, Martin. Der römische Katholizismus sagt, wie wir in dieser Aussage sehen, dass Christus nicht für uns starb. Man ist nicht durch das Lammesblut gerettet. Man wird durch seine Werke gerettet. Und deshalb mussten sie etwas namens Fegefeuer erfinden, worin man von seiner Schuld gereinigt wird und die Bestrafung der Sünde stattfindet. Nachdem man seine Schuld bereut hat und einem die Sünde nicht von Christus, sondern von einem Priester vergeben wurde, muss man immer noch den Preis zahlen. Wenn man schließlich in den Himmel kommt, hat man sozusagen für die eigene Erlösung bezahlt. Im römischen Katholizismus gibt es also keine Gerechtigkeit durch Glauben. Es gibt nur die eigene Gerechtigkeit. Gott ist ein strenger Zuchtmeister, der einen so lange bestraft, bis man genug getan hat, um in den Himmel zu kommen. Sogar noch nach dem Tod wird man im Fegefeuer gerüstet, bis man jeden Cent seiner Schuld bezahlt hat. Leider ist diese Theologie, abgesehen davon, dass sie nicht in der Bibel steht, nicht logisch. Denn die Strafe ist der Tod. Und kein Rösten, bis man den Preis bezahlt hat. Die Strafe ist der Tod. Welcher Tod? Der erste oder der zweite Tod?
Der zweite Tod.
Ja, es ist der zweite Tod. Der Tod der völligen Auslöschung. Wenn man nun irgendeine der Götter dieser Welt nimmt, mit denen wir so gern in religiöser Gemeinschaft sitzen, wobei behauptet wird, dass alle Wege zu Gott führen, haben sie alle Traditionen und eine auf Werke basierende Theologie, damit man in den Himmel kommt.
So ist es. Man muss Pilgerreisen unternehmen. Man muss etwas tun, um die Gunst Gottes zu erlangen.
Aber der Gott, dem wir dienen, der Gott der Bibel, der sein Blut für uns vergoss, der uns des Lammes Blut wusch, er bezahlte den Preis. Martin, welchen Preis bezahlte er? Den ersten oder den zweiten Tod?
Es musste der zweite Tod sein, denn warum sollte man sonst noch sterben müssen?
Was soll der erste Tod bezwecken? Wie wissen wir, dass er den zweiten Tod starb? Weil er den Preis für uns bezahlte, stimmt's? Sagt er am Kreuz nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Das stimmt.
Er sagte, warum hast du mich verlassen? Wo in der Bibel lesen wir, dass wir bei unserem ersten Tod verlassen werden?
Nirgends.
Nur beim zweiten Tod werden wir verlassen sein. Wenn er nicht den zweiten Tod gestorben wäre, hätten wir kein Anrecht auf den Himmel. Also kommen wir mit besudelten Kleidern zu ihm, Martin. Wir sind Sünder. Martin, hast du in deinem Leben gesündigt?
Ja, es gibt keinen, der ohne Sünde ist.
Es gibt keinen ohne Sünde. Und wenn man die Gebote aufzählen würde, könnte ich dir versichern, dass ich jedes einzelne gebrochen habe. Wenn du sagst, ich habe niemanden umgebracht, habe ich das in meinen Gedanken mit Sicherheit getan.
Natürlich.
Ich habe in meinem Kopf sogar geplant, einige Menschen umzubringen.
Nun, wenn man sogar nur grundlos auf seinen Bruder wütend ist, ist es Mord.
Dann ist es Mord.
Und niemand auf diesem Planeten kann kommen und mir sagen, dass er nie einen Gedanken hatte, in dem er nicht auf jemanden böse war.
Nun, bedenke einmal diese wunderbare Theologie. Hier bin ich als jemand, der zum Tode verurteilt ist. Und ich habe nichts, was ich anbieten könnte. Ich habe keine Entschuldigung. Alles, was ich tun kann, ist auf das Kreuz zu blicken. Denn da wurde der Preis für mich bezahlt. Christus starb stellvertretend für die Menschheit. Er starb nicht nur für mich. Er starb so, als ob ich gestorben wäre. Und wenn er mir sein vollkommenes Kleid der Gerechtigkeit gibt, das ohne Flecken oder Runzeln ist, dann kann ich so vor Gott stehen, als ob ich nie gesündigt hätte, wenn Gott mich durch das Kleid der Gerechtigkeit Christi ansieht.
Ja, das ist wie der Gnadenstuhl auf der Bundeslade. Er blickt auf diese Gerechtigkeit, auf den Gnadenstuhl, der für seine Gerechtigkeit steht. Er blickt darauf.
Richtig. Es gibt also nichts, was ich tun könnte. Ich kann nicht wiedergutmachen, weil es nur eine Strafe gibt, den Tod.
Ja.
Ewigen Tod. Aber durch Christus kann ich ewiges Leben haben. Nimm irgendeiner der Götter dieser Welt. Zahlte irgendeiner der Götter den ultimativen Preis, sodass diese Strafe von uns genommen werden kann?
Nein.
Lass sie uns beim Namen nennen. Kam Allah und starb für dich und für mich?
Nein.
Nein. Und was macht er mit dir, wenn du es nicht schaffst? Er wird dich in eine ewige Hölle stecken, deine Haut wegbrennen, samt den Eingeweiden und sie dir jeden Tag aufs Neue geben, damit du in alle Ewigkeit den gleichen Schmerz erleiden kannst. Vergleiche das mit dem Heiland Jesus Christus, der kam, um den ultimativen Preis zahlte, der die ganze Schmach für meine Sünde auf sich nahm und den ultimativen Preis zahlte, während nicht die Spur einer Sünde auf ihm war. Warum sollte ich so einen Gott nicht annehmen wollen? Warum sollte ich eine so kranke Tradition wie das Fegefeuer an die Stelle einer vollkommenen Vergebung durch Jesus Christus setzen wollen? Warum sollte ich so etwas tun wollen, wenn ich doch die Schrift kenne?
Oh, da liegt das Problem. Man kennt die Schrift nicht.
Okay. Wenn dieses System aber, römischer Katholizismus, zum Anführer der Welt wird und jeder sich ihnen anschließt und Sünden vergibt, wie die Sünden vergeben, während sie selbst Übertreter sind, ist es nicht ein Hohn auf die Gerechtigkeit, Martin?
Ja, das ist es. Aber da hängt noch mehr dran.
Aber wenn man sich diesen Bewegungen nicht anschließt, dann ist man der Paria, der Ausgestoßene.
Genau das meine ich. Jetzt passiert Folgendes. Auf der einen Seite hat man die Aussicht, im Fegefeuer zu brennen. Jetzt kommen sie mit der anderen cleveren Seite daher. Nein, es ist okay, du kannst so weitermachen, denn Jesus liebt dich.
Jesus liebt dich und deshalb ist alles, was du machst, in Ordnung. Martin, wenn du das Gewand der Gerechtigkeit anziehen möchtest, dann kommt man wieder der Hohepriester Joshua mit schmutzigen Gewändern vor Gott. Das Erste, was passieren muss, ist, dass diese schmutzigen Gewänder entfernt werden müssen.
Ja.
Weil man mit diesen schmutzigen Gewändern nicht in den Himmel gelangen wird. Und außerdem, Martin, kann man das reine Gewand der Gerechtigkeit auch nicht über den schmutzigen Gewändern tragen.
Nein.
Man kann kein alter Weinschlauch mit einem neuen Gewand drüber sein.
Darauf wollte ich hinaus. Wenn man es von der anderen Seite betrachtet, wenn man ein Übertreter ist, was wir alle sind, und diese Gerechtigkeit Jesu Christi kommt,
muss das Alte weichen.
Wäscht man es weg.
Und der alte Weinschlauch, das alte Verständnis, die alte Lehre, diese alten Traditionen, diese alten Werte, diese alten
Wege, die Dinge, die man tut.
Was muss damit passieren?
Sie müssen weg.
Warum tolerieren wir sie in der Kirche? Warum?
Das kann man nicht.
Nein, kann man nicht. Martin, wenn unsere Gerechtigkeit nicht die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer übertrifft, werden wir keinesfalls ins Himmelreich gehen. Mir wurde gezeigt, dass auf der Welt ein schrecklicher Zustand der Dinge herrscht. Der Engel der Gnade bereitet seine Flügel aus, um sich zu entfernen. Der mäßigende Einfluss der göttlichen Macht wird schon von der Erde zurückgezogen und Satan strebt danach, die verschiedenen Elemente der religiösen Welt aufzuführen, um Menschen dahin zu führen, sich beim großen Betrüger in die Lehre zu begeben, der mit aller Verführung zur Ungerechtigkeit in den Kirchen des Ungehorsams wirkt. Die Bewohner der Erde stellen sich schon unter dem Fürsten der Finsternis auf, und das ist erst der Anfang vom Ende. Ich frage mich, was sie wohl geschrieben hätten, wenn sie heute leben würden. Jede noch so geringe Handlung spielt ihre Rolle in dem großen Drama des Lebens. Bedenkt, dass das Verlangen, die Esslust ein einziges Mal zu befriedigen, die Sünde mit ihren fruchtbaren Folgen über die Welt brachte. Ungeheiligte Ehen der Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen führten zum Abfall, der schließlich im Untergang der Welt durch die Sintflut endete. Die unbedeutendste Tat, die aus Schwäche gegen sich selbst geschah, führte zu gewaltigen Umwälzungen. Dies ist auch jetzt der Fall. Nur sehr wenige sind wachsam. Wie die Kinder Israel wollen die meisten Menschen die mahnenden Worte nicht beachten, sondern ihrem eigenen Ermessen folgen. Durch die Teilnahme an Zusammenkünften, in denen sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken, verbinden sie sich mit einem weltlichen Element, weisen damit den Weg und andere folgen. Was einmal getan wurde, wird von ihnen selbst und von vielen anderen immer wieder getan werden. Jeder Schritt dieser Menschen hinterlässt nicht nur in ihrem Gewissen und in ihrer Gewohnheit einen bleibenden Eindruck, sondern auch bei anderen. Diese Überlegung gibt unserem Leben eine gewaltige Bedeutung. Mein Herz schmerzt Tag für Tag und Nacht für Nacht wegen unserer Gemeinden. Viele machen Fortschritte, aber auf der Gegenspur. Aber der Pfad der Gerechten leuchtet immer heller bis zum vollen Tag. Deren Schritt geht nach vorne und hinauf. Sie schreiten fort von Stärke zu Stärke, von Gnade zu Gnade und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das Vorrecht all unserer Gemeinden. Aber oh, wie anders steht es doch um sie. Sie brauchen göttliche Erleuchtung. Martin, befinden wir uns in dieser Situation?
Hundertprozentig. Wir brauchen diese göttliche Erleuchtung.
Sie müssen eine völlige Kehrtwende machen. Ich weiß, was ich sage. Wenn sie nicht wirklich Christen werden, werden sie von Schwäche zu Schwäche schreiten, Spaltungen werden zunehmen und viele Seelen werden zum Verderben geführt werden. Alles, was ich euch sagen kann, ist Folgendes. Ergreift das Licht, das Gott euch gab, und folgt ihm, egal was es euch kosten mag. Das ist eure einzige Sicherheit. Ihr habt eine Arbeit zu tun, nämlich damit in Einklang zu kommen, und möge Gott euch helfen, es zu tun, auch wenn das Ich gekreuzigt wird. Man kann Sünde nicht in die Kirche bringen.
Nein. Nein und nochmals nein. Dafür ist kein Platz.
Die Kirche muss der Filter sein, um sie draußen zu halten.
Ganz genau.
Sammelt die Lichtstrahlen, die vernachlässigt und abgelehnt wurden. Sammelt sie mit Demut, Zittern und Furcht zusammen. Die Sünde des alten Israels lag in der Missachtung des ausdrücklichen Willen Gottes, indem sie geleitet von ihren ungeheiligten Herzen eigene Wege einschlugen. Das moderne Israel folgt ihren Fußstapfen geschwind und genauso sicher ruht das Missfallen des Herrn auch auf ihm. Es fällt nie schwer, das zu tun, was wir lieben, aber einen Kurs einzuschlagen, der gegen unsere Neigungen ist, bedeutet ein Kreuz auf sich zu nehmen. Christus betete, dass seine Jünger eins sein mögen, wie er es eins mit seinem Vater. Diese Einheit ist unsere Referenz Christi an die Welt, dass Gott ihn sandte. Wenn dem Eigenwillen zu Sachverhalten abgesagt wurde, wird es eine Einheit der Gläubigen mit Christus geben. Dafür sollten alle beten und entschieden darauf hinarbeiten, um auf diese Weise so weit als möglich das Gebet Christi für Einheit in seiner Kirche zu beantworten. Hier ist ein weiteres Zitat aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2. Derselbe Ungehorsam und das gleiche Versagen wie einst in der Gemeinde des Alten Bundes sind in weit höherem Maße für das Volk charakteristisch, dem das große Himmelslicht der letzten Warnungsbotschaft gegeben wurde. Wir sind schlimm. Was sagt dir das?
Das sagt mir, dass wir am Rande einer Katastrophe stehen, die wir erleben werden, wenn wir nicht aufwachen.
Martin, jetzt ist mir danach, die Bibel aufzuschlagen. Jetzt möchte ich einfach nur zur Bibel greifen. Lass uns zu Hesekiel gehen, hier ins Kapitel 9. Das ist das Kapitel über das Schreibzeug. Hier steht: Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach: Kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leines Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Das sind die letzten Augenblicke der Weltgeschichte.
Stimmt.
Das war ein Typus, aber es gibt einen Antitypus. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses, und er rief dem Mann zu, der das Leinengewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all das Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Und zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren: Geht hin, ihm her, durch die Stadt, und erwürgt, eure Augen sollen nicht verschonen, und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit.
Das spricht über die Kirche.
Das ist die endgültige Versiegelung. Das ist die Versiegelung. Dass man versiegelt wird, bedeutet, dass man so in der Wahrheit festgesetzt wird, dass man nicht davon weggerückt werden kann.
Und das wird Teil der 144.000 sein.
Und er sah, wie sie hineingingen und töteten. In Vers 8 heißt es, und es geschah, als sie so wirkten und ich noch übrig war, da fiel ich auf mein Angesicht, schrie und sprach, ach Herr, Herr, willst du in deinem Zorn den über Jerusalem ausgießen, den ganzen Überrest von Israel umbringen? Martin, bewegen wir uns auf eine schreckliche Sichtung zu?
Ich denke, dass wir hier und da schon einen Blick darauf erhaschen.
Ist das nicht schrecklich? Was war der Grund dafür? Schlagen wir doch Kapitel 11 auf. Und der Geist hob mich empor und führte mich zum östlichen Tor des Hauses des Herrn, das nach Osten sieht. Und siehe, 25 Männer waren am Eingang des Tores, unter denen ich Jesania, den Sohn Asurs, und Pelatia, den Sohn Benjais, die Obersten des Volkes, erblickte. Er sieht also 25 Führer des Volkes zusammen.
Aus dem Volk Gottes?
Ja. So ganz nebenbei besteht auch unser Exekutivkomitee aus 25 Ältesten. Und er sprach zu mir, Menschensohn, das sind die Männer, die Unheil ersinnen und bösen Rat erteilen in dieser Stadt. Sie sagen, die Zeit ist nicht nahe. Hüte dich vor Menschen, die sagen, die Zeit ist nicht nahe. Es ist kurz vor dem Ende. Lasst uns nur Häuser bauen. Sie, diese Stadt, ist der Tropfen, so sind wir das Fleisch. Und der Herr zeigte ihnen, nein, nein, es wird genau andersrum sein. Ihr werdet vernichtet werden. In Vers 8 steht, ihr fürchtet das Schwert, aber das Schwert will ich über euch bringen, spricht Gott der Herr. Ich will euch aus Jerusalem Mitte herausführen und euch an Fremde ausliefern und das Urteil an euch vollstrecken. Was war das Problem? Schau dir nur Vers 12 an. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, in dessen Satzungen ihr nicht wandelt. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und dessen Rechtsbestimmungen ihr nicht gehalten habt. Sie haben die Rechtsbestimmungen der Welt gehalten und haben sie in die Kirche eingeführt. Sondern nach den Bräuchen der Heidenvölker, die um euch her sind, habt ihr gehandelt. Nehmen wir nicht das Beispiel der Heiden um uns herum an?
Genau, und wir bringen all diese Traditionen in die Kirche. Es ist interessant, wie es im Vers 9 steht. Ich will euch aus Jerusalems Mitte hinausführen. Diese Mitte ist Jerusalem, die Kirche.
Das ist unser Volk. Er wird sie herausnehmen und außerhalb vernichten.
Draußen. Wenn man also draußen steht,
hat man Probleme.
Hat man sich selbst außerhalb der wahren Kirche platziert.
Weißt du, eines der größten Probleme, die wir haben, ist, dass Leute nicht glauben, dass wir dem Ende nahe sind. Und sie sagen beständig, dass die Zeit noch nicht da ist. Und falls man es wagt zu sagen, dass die Zeit nahe ist, dann explodieren sie. Wenn man zu Kapitel 12, Vers 22 blättert, steht dort, Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israels gebraucht, indem ihr sagt, die Tage ziehen sich hinaus und es wird nichts aus allem Offenbarungen. Es wird nicht passieren. Nein, nein, die Zeit ist noch nicht da.
Nein, nein.
Springen wir zu Vers 27, heißt es dort, Menschensohn, siehe, das Haus Israels spricht, das Gesicht, das er gesehen hat, erfüllt sich erst in vielen Tagen und weist von fernen Zeiten. Martin, das ist eine ernste Angelegenheit. Eine sehr ernste Angelegenheit. Aber Martin, jetzt ist nicht die Zeit, um ein Studium über Hesekiel zu machen. Das können wir vielleicht ein andermal machen. Das Problem ist, dass die Situation ziemlich ähnlich ist. Das passierte kurz vor der Zerstörung von Jerusalem. Das war ein gewisser Typus für die Vernichtung am Ende.
Ganz genau. Wir sehen das Gräuelbild der Verwüstung dort stehen, wo es nicht sein sollte. Und das kam genau vor der Zerstörung. Und wir sind wieder in dieser Zeit.
Also Selected Message Band 2. Satan arbeitet daran, dass die Gesichter der jüdischen Nationen sich in der Erfahrung derer wiederholen mögen, die den Anspruch erheben, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben. Ich wurde auf das alte Israel verwiesen. Nur zwei Erwachsene aus dem riesigen Heer derer, die Ägypten verlassen hatten, betraten das Land Kanaan. Deren Leichname wurden wegen ihrer Sünden in der Wüste zerstreut. Das moderne Israel steht in größerer Gefahr als sein damaliges Volk, Gott zu vergessen und zum Götzendienst geführt zu werden.
Wir stecken also in größeren Problemen und wir müssen um vieles wachsamer sein.
Ja. Lesen wir den fettgedruckten Abschnitt aus Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Doch wenn wir auf unsere eigene Weisheit und Stärke vertrauen oder auf die Weisheit und Stärke unserer Mitmenschen, wird es zu einem Gift werden. Der Fluch der Religion ist die Definition davon, nicht Gift.
So ist es.
Tod. Im Kampf um das ewige Leben kann keiner von uns sich nicht auf andere stützen. Wir brauchen eine Religion der Erfahrung mit Gottes Wort. Wiederholen wir die Frage. Sind die übrigen sicher vor der Täuschung der letzten Tage?
Nein, wir lesen es auch gerade in Hesekiel.
Okay. Hatten wir schon das Alpha des Abfalls? In einer Darstellung, die mir vorgeführt wurde, sah ich, dass medizinische Missionare eine bestimmte Arbeit ausführten. Unsere Brüder im Verkündigungsdienst schauten zu und beobachten, was getan wurde, aber sie schienen es nicht zu verstehen. Die Grundlage unseres Glaubens, die durch so viele Gebet und solch ernsthaftes Studium der Schrift errichtet worden war, wurde dabei Säule um Säule niedergerissen. Unser Glaube sollte nichts haben, worauf er sich stützen könnte. Das Heiligtum war weg, die Versöhnung war weg. Hatten wir nicht gerade darüber gesprochen? Wie können Sie die Versöhnung entfernen und sie mit besudelten Kleidern der eigenen Werke ersetzen?
Und leider...
Samt der Dulden dessen, was falsch ist, Martin.
Oh, genau das ist ein Problem. Es besteht ein großer Unterschied, jemandem helfen zu wollen oder ihm zu sagen, es ist okay, darin gefangen zu sein.
Die erste Anforderung ist zu bereuen. Und Buße bedeutet eine Umkehr um 180 Grad. Aufhören, das zu tun, was man früher tat, und sich zu Gott wenden. Wir alle haben den Hang zum Schlechten. Doch das muss überwunden werden.
Ja.
Und es kann nur in Christus überwunden werden. Wundert ihr euch, dass ich etwas zu sagen habe, wenn ich sehe, wie man anfängt, die Säulen unseres Glaubens zu bewegen? Verführerische Theorien werden auf solche Weise gelehrt, dass wir sie nicht erkennen werden, wenn wir nicht klares geistliches Unterscheidungsvermögen haben. Solange Gott eine Kirche hat, wird er Menschen haben, die laut rufen und nicht nachlassen, die seine Werkzeuge sein werden, um Selbstsucht und Sünden zu tadeln, die sich nicht scheuen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, ob Menschen darauf hören werden oder nicht. Wir haben eine Pflicht.
Diese Aussage sagt mir, dass man nicht einfach hingehen, sich hinter einen Felsen setzen und den Mund halten kann.
Nein, man muss etwas sagen. Ich sehe die Kirche in einer gefährlicheren Lage als jemals zuvor. Eine Religion der Erfahrung kennen leider nur wenige. Die Sichtung muss bald stattfinden, um die Kirche zu reinigen. Martin, ich glaube, dass wir uns in der Sichtung befinden.
Die Sichtung ist also dazu da, die Kirche zu reinigen.
Ja.
Um die Leute, die nicht rein sind, hinauszubekommen.
Richtig.
Und nicht um die Reinen hinauszubekommen.
Was sind die Probleme? Eines davon ist natürlich der Unglaube an die Zeugnisse, der ständig zunimmt, weil die Menschen von Gott abtrünnig werden. Es geht durch alle unsere Reihen, überall im ganzen Gebiet. Aber nur wenige wissen, was unsere Gemeinden erleben werden. Ich sah, dass wir uns gegenwärtig unter göttlicher Nachsicht befinden, aber keiner kann sagen, wie lange das noch anhalten wird. Niemand weiß, wie groß das Erbarmen ist, das uns gegenüber geübt wird. Nur wenige sind von Herzen Gott hingegeben. Es gibt nur wenige, die wie Sterne in einer stürmischen Nacht da und dort zwischen den Wolken hervorleuchten. Das ist ein ziemlich trauriges Bild, Martin.
Doch dieser Zustand widerfuhr auch Israel.
Lass es uns noch einmal lesen. Satan arbeitet daran, dass die Geschichte der jüdischen Nation sich in der Erfahrung derer wiederholen möge, die den Anspruch erheben, der gegenwärtigen Wahrheit zu glauben. Wir befinden uns in sehr ernster Gefahr. Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird die Unwahrheit so mit der Wahrheit vermischt sein, dass nur diejenigen, die unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden können. Martin, wie erhält man die Führung des Heiligen Geistes?
Indem man die Bibel liest und Jesus als seine Gerechtigkeit annimmt.
Okay. Und sagt die Bibel in Apostelgeschichte Kapitel 5 nicht, dass der Heilige Geist denen gegeben wird, die ihm gehorchen?
Kann man Jesus nachfolgen, ohne ihm zu gehorchen?
Nein, das kann man nicht. Die vom Wort und vom Herrn geleitet werden, werden sicher zwischen Unwahrheit und Wahrheit und auch zwischen Sünde und Gerechtigkeit unterscheiden. Was nun die Zeugnisse betrifft. Wenn die Zeugnisse das Zeugnis Jesu sind, sind sie doch sein Wort, nicht wahr?
Definitiv.
Okay. In dieser Zeit sprechen böse Engel in menschlicher Gestalt mit denen, die die Wahrheit kennen. Sie werden die Aussagen der Boten Gottes falsch interpretieren und missdeuten. Sie verdrehen einem das Wort im Mund. Haben Siebenten-Tags-Adventisten die Warnung vergessen, die im 6. Kapitel des Epheserbriefs gegeben wurde? Wir stehen in einem Krieg gegen das Heer der Finsternis. Wenn wir nicht dicht dem einen nachfolgen, der uns führt, wird Satan den Sieg über uns gewinnen. Martin, wir müssen unser Volk dahin bringen, dass es aufs Wort gegründet ist.
Also ich denke, ich weiß, dass es mir am Herzen liegt und es auch dir am Herzen liegt. Leute, bitte, wir müssen aufwachen und anfangen, gemäß diesem Wort zu leben und nicht unseren Maßstab senken und allen Unsinn der Welt hereinlassen.
Ja, das stimmt. Es wird Abfall geben, der uns überrascht. Martin, ich wurde schon überrascht. Wurdest du auch schon überrascht?
Ja, ich auch.
Wir werden, wie schon in der Vergangenheit, in der Zukunft die Entwicklung aller möglichen Charaktere sehen. Wir werden Zeugen werden, wie Männer abfallen, in die wir Vertrauen setzten, denen wir vertrauten, von denen wir annahmen, dass sie felsenfest zu den Prinzipien stehen. Das ist eine ziemlich traurige Feststellung. Es ist auch interessant, dass die Hypnose gebrauchen werden. Macht die Schlange das nicht auch mit Eva?
Natürlich. Qualifiziert sich nicht Hollywood auch dafür?
Unbedingt. Die Zeit ist gekommen, in der sogar in der Gemeinde und in unseren Einrichtungen einige vom Glauben abfallen werden, indem sie auf verführerische Geister und Lehren von Dämonen achten werden. Aber Gott wird das bewahren, was ihm verpflichtet ist. Wir wollen uns ihm nähern, damit er sich uns naht. Lass uns ein deutliches, klares Zeugnis geben, das gleich zur Sache kommt, nämlich dass Hypnose von jenen angewendet wird, die vom Glauben abgefallen sind. Spirituelle Formation ist Hypnose.
Ach, das ist so wahr.
Neurolinguistisches Programmieren ist Hypnose.
Definitiv.
Und dass wir keine Verbindung mit ihnen haben sollen. Durch jene, die vom Glauben abweichen, übt der Feind Macht aus, um weitere in die Irre zu leiten. Wie wir schon sagten, spirituelle Formation, neurolinguistisches Programmieren, Mystizismus. Was ist mit Musik, Martin? Kann sie nicht hypnotisch sein?
Oh. Hollywood und Musik sind die zwei Dinge, die Satan hauptsächlich nutzt, um uns wegzuziehen. Und was geschieht? Beides sickert in die Gemeinde ein, anstatt dass wir es, wie du sagtest, herausfiltern.
Richtig. Wir sagten das ja schon 100 Mal, aber du warst in der Rave-Szene. Verwendet man da hypnotische Musik?
Ja, natürlich.
Was für eine Art von Musik hört man, wenn man in ein Spielcasino geht? Es ist gar keine richtige Musik, sondern eher wie ein Brummen im Hintergrund, stimmt's? Sie sollen einen in einen veränderten Bewusstseinszustand bringen, sodass der Frontallappen im Grunde ausgeschaltet ist, damit sie dich nach Belieben melken können. In Kirchen machen sie das Gleiche.
Jetzt, wo du Glücksspiel erwähnst, es gibt noch einen weiteren Grund, warum sie Spielautomaten so machen, dass sich da immer etwas dreht. Es soll hypnotisieren.
Ja.
Das haben sie auch ins Scrollen deines Handys eingebaut. Bei TikTok und von YouTube empfohlenen Videos wird durchgescrollt. Und immer wieder gibt es bei einem schönen, wie bei einem Spielautomaten, oh, eine Belohnung. Sie arbeiten also auf der gleichen Grundlage. Alles, was da abläuft, ist irgendwie hypnotisch.
Wie sehr müssen wir darauf aufpassen, dass wir von den Medien beeinflusst werden?
Man muss einfach wissen, dass das die hauptsächlichen Kanäle sind, mit denen Satan versucht, Menschen von Gottes Weg wegzubekommen.
Kann er subliminal, also unterbewusst, Ideen in dein Denken einpflanzen?
Da fällt mir noch etwas ein. Wenn man bei TikTok durchscrollt, also ich verwende TikTok ja nicht, aber ich habe gesehen, wie es geht. Oder beispielsweise auf empfohlenen Videos von YouTube, die man auf dem Handy durchscrollt. Manchmal gibt es da Subliminale, die auftauchen und nichts mit dem zu tun haben, wonach man gesucht hat. Aber sie packen es, wie du gerade sagtest, als etwas Subliminales dazu. Manchmal sind das sogar entsetzliche Videos. Was du sagst, stimmt hundertprozentig. Puh, das ist gefährlich.
Okay, Jesus sagte, dass man Acht haben müsse, dass man von niemandem verführt wird. Es gibt viele Fronten, wo wir uns hüten sollten. Was ist mit unserem Magen? Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Kann man also sogar durch das verführt werden, was man isst oder trinkt? Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Martin, die Gefahr, die unsere Gemeinden bedroht, besteht darin, dass neuartige und seltsame Dinge hereingebracht werden. Dinge, die den Verstand der Menschen verwirren und ihnen keine Stärke vermitteln, und das genau zu der Zeit, in der die Stärke in geistlichen Dingen am meisten benötigen. Wir müssen die Drei-Engels-Botschaft bringen. Und wir werden vom Woken-Nonsens abgelenkt und von jedem unsinnigen Windhauch der Lehre, der in der Kirche weht. Und auch von diesem Unsinn, die Sünde zu tolerieren. Weil Gott ein liebender und vergeblicher Gott ist.
Weißt du, es ist so traurig. Und als Sahnehäubchen obendrauf wird noch diese Botin hier genommen und weggeworfen. Dann ist es ja viel leichter, all diese Dinge hereinzubringen.
Ja, denn dann muss man es indirekt betrachten und darf es nicht angehen. Martin, was ist mit dieser Aussage? Es soll keinen Kompromiss mit jenen geben, die einen falschen Sabbat verehren. Mhm. Was macht das aus der Ökumene?
Weg.
Weg. Okay. Mir wurde gesagt, dass Menschen jene Strategie anwenden werden, um den Unterschied zwischen dem Glauben der Siebentagsadventisten und jenen, die den ersten Tag der Woche beachten, zu verwischen. Was wäre, wenn wir einen neutralen Boden haben, wie etwa den Klimawandel? Und was wäre, wenn wir uns entscheiden, dieser Lüge nachzufolgen und mit den Traditionen der Menschen mitlaufen? Dann würde doch der Sabbat kaum beachtet werden, oder?
Das wird schon gemacht.
Satan hofft, die Übrigen des Volkes Gottes in den allgemeinen Untergang, den diese Welt zu erwarten hat, hineinzuziehen. Je näher die Wiederkunft Christi rückt, desto entschlossener und entschiedener wird er in seinen Anstrengungen, es zu überwältigen. Männer und Frauen werden aufstehen und behaupten, eine neue Erkenntnis oder Offenbarung zu haben, die darauf abzielt, den Glauben an die Grundwahrheiten zu untergraben. Der Sabbat steht mehr als nur eine Weise unter Beschuss. Er wird nicht nur von denen außerhalb der Kirche angegriffen.
Nein.
Was spielt das schon für eine Rolle, an welchem Tag du anbetest? Wenn doch Gott ausdrücklich sagt, am siebten Tag. Aber was ist denn an der Sabbattag? Kommt es in einem bestimmten Rhythmus, den wir übersehen haben, wie etwa im Mondzyklus? Macht er dies oder jenes oder sonst irgendwas? All diese Dinge.
Ja, schau, das ist das Problem. Sogar wenn man die Wahrheit hat und alles davon angenommen hat, dann bringt der Feind eine Menge anderer Lehren oder Sachen herein, die einen verführen.
Ja, wenn ich mir beispielsweise unsere Pioniere ansehe. Man kann jeden von ihnen nehmen. Sie waren in der Welt. Irgendwann waren sie ersten Sieben-Tags-Adventisten, dann wurden sie Sieben-Tags-Adventisten. Und manche unserer Pioniere wurden sogar in der Schule von den Lehrern geschlagen, weil sie sagten, Entschuldigung, sie waren damals noch keine Sieben-Tags-Adventisten. Sie sagten, Entschuldigung, Fräulein, aber das Wörterbuch sagt, dass der Samstag der siebente Tag der Woche ist.
That Saturday is the seventh day of the week.
Und sie sagen, dass es der Sonntag ist, der eigentlich der erste Tag der Woche ist. Manche würden davor geschlagen. Als sie dann später entdeckten, dass der Sabbat der siebte Tag der Woche war, nahmen sie ihn an. Also liegen alle Pioniere, die deshalb dazu stießen, auf einmal alle falsch mit einigen der neuen Lehren? Als ich mir damals diese geänderten Gebote auf dem Handzettel ansah, die mir der Mann, der mich zu Gott gebracht hatte, gegeben hatte, stand darauf, dass sie die Gebote geändert hatten. Dort stellten sie eindeutig fest, welches das erste und siebente Tag der Woche war. Ich griff nach meinem Oxford-Wörterbuch und es bestätigte mir, welcher der siebente Tag und welcher der erste Tag der Woche war. All diese Themen sind sehr wichtig. Sie wollen also die alten Wegweiser verrücken. Ich sah im Gesicht, wie sich zwei Heere in schrecklichem Kampfe befanden. Fahne um Fahne sank in den Staub, als eine Schar nach der anderen von Heeren des Herrn sich dem Feind anschloss und ein Stamm nach dem anderen aus den Reihen des Feindes sich mit dem Volke Gottes verband, das die Gebote hält. Das muss eine der traurigsten Visionen von allen gewesen sein. Eine Schar nach der anderen vom Heere des Herrn wird uns verlassen.
Aha.
Martin, Fahne um Fahne sank in den Staub, als eine Schar nach dem anderen vom Heere des Herrn sich dem Feind anschloss und ein Stamm nach dem anderen aus den Reihen des Feindes sich mit dem Volke Gottes verband, das die Gebote hält. Hier sind Menschen, die aus Babylon herauskommen und sie kommen in die Gemeinde. Und die, die die Wahrheit hatten und eigentlich für die Wahrheit einstehen sollten und sagten, dass sie die Wahrheit haben, werden sie verlassen. Das ist schrecklich, traurig.
Wirklich traurig.
Es wird eine Sichtung geben und die, die einmal deine Freunde und Kollegen waren, werden weg sein und ihre Plätze werden von anderen eingenommen werden. Ihre Anzahl wird sich nicht verringern. Aber man ändert seine Götter.
Noch etwas. Wenn die Leute, die nicht das Richtige tun, gehen und andere, die das Richtige tun wollen, dafür hineinkommen, in was hinein? Sie können nicht in etwas hineinkommen, was so zerfallen ist wie das, was man verlassen hat.
Nun, stimmt es nicht, dass sie, noch bevor sie gehen, alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die Welt in die Kirche hineinzubringen? Aber hier spricht er nicht davon, dass die Welt in die Kirche kommt,
nein,
sondern davon, dass diejenigen, die die Wahrheit entdeckt haben, hineinkommen.
Und die Leute, die weggehen, also ich meine, dass sie ausgesichtet werden.
Richtig.
Es ist nicht so, dass man geht, weil die Kirche Babylon ist.
Richtig. Ein Engel, der mitten durch den Himmel flog, gab vielen das Banner Immanuels in die Hand, während ein mächtiger Feldherr laut rief: Tretet in die Reihen. Alle, die ihr Gottes Gebote und dem Zeugnis Christi treu seid, nehmt jetzt eure Stellung ein. Lass uns nur die hervorgehobenen Abschnitte aus Diener des Evangeliums ansehen. Dann werden auch jetzt wie ehemals viele an der Überlieferung festhalten und selbst nicht wissen, was sie anbeten. Gott wird seine Kinder aufrütteln, versagen andere Mittel, so wird Ketzerei unter sie kommen, welche sie sichten und die Spreu vom Weizen trennen wird. Also haben wir vor der Sichtung Irrlehren zu erwarten, Martin.
Es wird Chaos herrschen.
Kommen jetzt die Irrlehren in die Kirche?
Ja, doch.
Heißt das nicht, dass die Sichtung nicht weit ist?
Ganz genau.
Was wird die Sichtung hervorrufen?
Das direkte Zeugnis.
Das direkte Zeugnis wird die Sichtung hervorrufen. Und wodurch wird das direkte Zeugnis hervorgerufen? Durch den lauten Ruf.
Durch den lauten Ruf.
Und was bringt den lauten Ruf hervor? Die einsetzende Verfolgung, weil das Mahlzeichen des Tieres umgesetzt wird.
Genau.
Wenn das Mahlzeichen des Tieres eingesetzt wird, dann wird eine Sichtung kommen. Bis zu dieser Zeit können wir kein Urteil über diese Gemeinden sprechen, außer dass du beurteilen, was darin falsch ist.
Genau das sagt einem die Schrift und auch der Geist der Weissagung.
Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Martin, kommen Sie hinein oder gehen Sie heraus?
Sie gehen hinaus.
Sie gehen hinaus. Das ist sehr wichtig. Martin, wir sagten immer, verlasse das Schiff nicht. Nicht jeder ist damit glücklich. Aber lass uns einfach diesen Brief an einen Bruder M. ansehen.
Das könnte Martin sein.
Du hast recht, das könnte Bruder Martin sein.
Martin?
Ich werde zuhören.
Nimm das ernst. In der letzten Nacht hatte ich einen eindrucksvollen Traum. Mir war, du befändest dich auf einem starken Schiff, das auf sehr gefährlichem Wasser fuhr. Bisweilen schlugen Wogen über das Deck und du wurdest von Wasser durchnässt. Du sagtest, ich werde das Schiff verlassen, es geht unter. Rufen jetzt viele, dass das Schiff untergeht? Alle Mann von Bord?
Ganz genau. Also, hört zu, hört bitte zu und beachtet es.
Nein, sagte jemand, der Kapitän zu sein schien, dieses Schiff fährt in den Hafen ein. Es wird niemals untergehen. Aber du entgegnest, ich werde über das Board gespült werden. Ich bin weder Kapitän noch Steuermann. Wer also wird sich um mich kümmern? Ich will mein Glück auf jenem Schiff dort drüben versuchen. Darauf antwortet der Kapitän, ich lasse dich nicht dorthin gehen, denn ich weiß, dass jenes Schiff an den Felsen zerschellen wird, bevor es den Hafen erreicht. Dann richtest du dich auf und sagtest sehr bestimmt, dieses Schiff hier wird ein Wrack werden und ich sehe das ganz klar. Der Kapitän schaut dich mit durchdringendem Blick an und sagt entschieden, ich werde nicht zulassen, dass du ums Leben kommst, weil du auf jenem Schiff willst. Das Holz seiner Wandung ist von Würmern zerfressen, du lässt dich von der äußeren Erscheinung täuschen. Hättest du mehr Fachkenntnis, dann könntest du das Unechte vom Echten und das Heilige von dem unterscheiden, was dem Untergang geweiht ist. Was benötigen wir, Martin? Mehr Unterscheidungsvermögen.
Und wie bekommen wir es?
Woher bekommen wir es? Aus der Schrift und von den Zeugnissen. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. In dieser Kirche gibt es zwei Gruppen, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Jene, die sich an die Zeugnisse halten und die Gebote halten. Und jene, die die Traditionen der Menschen hereinbringen und die Zeugnisse verachten.
Leider. Und das wird so sein, bis der Prozess der Sichtung vorbei ist.
Richtig. Lass es uns nochmals wiederholen, denn es ist so wichtig. Wir wollen und können die von Gott errichtete Stützpfeiler unseres Glaubens nicht einfach durch andere ersetzen. Und dem Verlangen nach einer neuen Organisation nachzugeben, würde auf die Abkehr von der Wahrheit hinauslaufen. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Auch wenn man von dem, was in der Gemeinde passiert, geschockt ist, diese Irrlehren, dieser Abfall kommt herein, damit es eine Sichtung gibt.
Schau, das Problem ist doch, dass viele Zitate gezeigt werden, worin sie sagt, dass sie kein Vertrauen mehr in die Generalkonferenz hätte.
Ja, das war nach dem Debakel von 1888.
Und es brauchte einige Jahre, bis sie das tatsächlich sagte. Aber es gibt auch spätere Zitate, in denen sie sagte, dass der Glaube wiederhergestellt ist. Und dann kamen diese Zitate.
Das ist von 1905. Sie schrieb wörtlich, wir können nicht von den Fundamenten heruntersteigen. Hier ein Zitat von Testimonials for Ministers. Johannes war berufen, ein Volk zu sehen, das sich von denen unterschied, die das Tier oder sein Bild anbeten, indem sie den ersten Tag der Woche halten. Das Beobachten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres. John erklärt, hier ist der Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Martin, das ist eine sehr klare Aussage, denn sie besagt ziemlich eindeutig, das Beobachten dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres.
Ja.
Das nennt man Exegese. Nun, einige unserer Leiter sagen, dass man bei ihren Aussagen keine Exegese durchführen kann, sondern nur Homiletik. Also nur um zu predigen. Aber das ist eine falsche Lehre, Martin. Denn entweder spricht der Prophet die Worte Gottes oder er tut es nicht. Entweder er hat die Autorität Gottes oder er hat sie nicht. Eine halbe Sache geht nicht.
Wenn man es homiletisch nutzt, dann kann man selbst entscheiden, woran man sich halten möchte oder nicht.
Richtig.
Wenn es aber von Gott ist, dann muss man sich an alles halten.
Richtig, an alles, da hast du völlig recht. Fragt euch selbst, sind deren Botschaften aufbauend oder reißen sie nieder? Das ist die erste Frage. Drängen sie dazu, herauszukommen oder darauf, den Herrn zu erwarten, dass er seine Gemeinde reinigt? Lehren sie Dinge, die relevant für die Botschaft der drei Engel sind, oder lenken sie davon ab? Befördern sie die Kirchen zurück zu Traditionen, Formeln und Zeremonien, oder lehren sie die Gerechtigkeit aus Glauben? Diese Frage muss man sich stellen. Man könnte noch eine anfügen. Bringt man weltliche Praktiken in die Kirche und macht sie akzeptabel, wenn Gott sie doch in seinem Wort verdammt?
Ja.
Gut, das sind die Fragen. Gott besitzt auf Erden eine Gemeinde, die sein auserwähltes Volk ist und seine Gebote hält. Gott führt ein Volk, aber nicht versprengte Einzelgänger, nicht den einen hier und den anderen dort. Die Wahrheit ist eine Kraft zur Heiligung. Aber die kämpfende Gemeinde ist noch nicht die triumphierende. Es gibt Unkraut unter dem Weizen. Führte Gott ein Volk durch die Wüste?
Ja.
Tat er das?
Hm.
Ja. Wurden einige von ihnen von Gott entfernt?
Sehr viele von ihnen.
Okay. Ist das ein Typus?
Ja.
Okay. Oder sagte er, mein Volk kommt aus ihrer Mitte heraus? Schlug er das nicht Mose vor, als Test?
Genau so war es.
Sagt er nicht, tritt beiseite und ich werde aus dir eine neue Nation machen?
Das war ein wunderschönes Beispiel.
Und das war ein Test, stimmt's?
Ja.
Und Mose sagte, nein. Hier haben wir genau die gleiche Situation. Es ist so leicht, den Abfall zu betrachten und zu sagen, lass uns allesamt verdammen und lass uns... Martin, wir fangen etwas Neues mit dir an. Was würdest du davon halten? Mit deinem Nachwuchs?
Nun, lass uns aus dieser Kirche herausgehen, unser eigenes Ding anfangen und wir werden schon wissen, wie man es richtig macht.
Oh nein, das werden wir nicht machen. Denn die kämpfende Gemeinde ist noch nicht die triumphierende. Es gibt Unkraut unter dem Weizen. Willst du denn, dass wir es ausjäten? So fragte der Knecht. Doch der Herr antwortete, nein. Auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, so dass ihr das Unkraut ausjätet. Das Netz des Evangeliums fängt nicht nur gute Fische, sondern ebenso auch wertlose. Nur der Herr weiß, wer die Seinen sind. Das ist Gottes Gemeinde. Überlasst es Gott. Ja, ruft laut und schont nicht. Und verkündigt dem Haus Jakobs seine Sünden, aber richtet sie nicht, denn ihr könnt den Wölfen irrtümlich Fraß vorwerfen. Es wird sich herausstellen, dass diejenigen, die falsches Zeugnis geben, keinen stark ausgeprägten Sinn für Ehre und Integrität haben. Sie werden die Leute täuschen und die Zeugnisse von Schwester White mit ihrem Irrtum vermischen und ihren Namen nutzen, um ihrem Werk mehr Einfluss zu geben. Und sie werden es verdrehen.
Das ist es ja. Sie werden es zu ihrem Vorteil benutzen, um ihre Absicht zu erreichen.
Die einzige Weise, wie man das tun kann, ist es so zu lesen, wie es dasteht. Es heißt hier, sie treffen so eine Auswahl aus den Zeugnissen, wie sie glauben, es verdrehen zu können, um ihre Positionen zu unterstützen und es in einen Rahmen der Unwahrheit zu stellen, damit ihr Irrtum möglicherweise Gewicht erhält und von den Menschen angenommen wird.
Genau das machen sie.
Ja, das machen sie.
Das Traurige daran ist, dass sie versuchen, die Leute von diesem Körper loszulösen. Wer muss die Sichtung durchführen?
Gott wird die Sichtung vornehmen.
Nicht das Volk, nicht die Leiter, niemand in der Kirche wird die Sichtung vollziehen.
Nein.
Um das Herauskommen bzw. herausgebracht werden, wird Gott sich kümmern.
Das ist vollkommen richtig. Zu behaupten, dass die Kirche der Sieben-Tags-Adventisten Babylon ist, hieße dieselben Behauptungen hervorzubringen wie Satan, der ein Verkläger der Brüder ist, der sie von Gott Tag und Nacht verklagt. Martin, äußerte Jesus sich gegen die Sünden der Pharisäer?
Ja.
Gibt es nicht ein ganzes Kapitel mit Wehe-Aussagen?
Ja, Kapitel 25.
Waren alle Pharisäer verloren?
Nein.
Nein. Vergiss das nicht. Denk daran.
Die ganze Kirche steckte in Problemen und Gott sagte, ihr steckt in Problemen. Aber es gab immer noch solche, die darin gerettet wurden.
Richtig. Mit diesen Zweckentfremdeten der Zeugnisse werden Seelen in Verwirrung gestürzt, weil sie nicht verstehen können, in welcher Beziehung die Zeugnisse zur Position derer, die sich im Irrtum befinden, stehen. Denn nach Gottes Plan sollten die Zeugnisse immer im Rahmen der Wahrheit verankert sein. Martin, wenn dieser erste Abschnitt die Wahrheit ist, dann muss es in diesem Rahmen sein und kann nicht in einen anderen Rahmen eingesetzt werden.
Schau mal, die Zeugnisse unterstützen die Bibel und auch die Wahrheit. Wenn man also diese Zeugnisse falsch gebraucht, sagt man den Leuten, dass man eigentlich sündigt, weil man die Wahrheit verleumdet.
Okay. Es mag so aussehen, als ginge es mit der Gemeinde Jesu zu Ende, aber das wird nicht geschehen. Werden die Sünder wie die Spreu vom Weizen getrennt werden? Das ist ziemlich deutlich.
Ich kann nicht verstehen, wie man das missdeuten kann.
Okay. Übersteht die Gemeinde all die furchtbaren Prüfungen dieser Zeit? Während Stamm um Stamm dazukommt, geht Schar um Schar hinaus. Das ist eine furchtbare Prüfung. Denn manche von ihnen sind deine Freunde. Manche davon waren Menschen, zu denen du aufgeblickt hast. Dennoch muss es stattfinden. Es gehört einfach dazu. Martin, der Sabbat wird der Streitpunkt sein. Das Mahlzeichen des Tieres, die Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres, wird der Streitpunkt sein. Es wird die Sichtung verursachen. Noch wurde es nicht durchgesetzt. Sie reden noch darüber. Gibt es viele, die Sympathien für die Ansicht der Welt über Umwelt und die Woke-Geschichte und all den Unsinn haben, der dazugehört?
Ja, der ganze Abfall, über den wir in Hesekiel gelesen haben, passiert also.
Ja, und es gibt einen Ratschlag, der offensichtlich falsch ist, weil er mit dem übereinstimmt, was die Welt macht und nicht mit den Anweisungen, die Gott seinem Volk dazu gab.
Ja.
Ich sah, dass Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten. Sie haben nicht das Licht darüber verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir ausgehen und den Sabbat noch völliger verkündet werden. Das wird kommen, weil es bezüglich des Sabbats eine Verfügung geben wird. Dies macht die Kirchen und Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbatwahrheit nicht widerlegen konnten. Zu dieser Zeit sahen alle Auserwählten Gottes klar, dass wir die Wahrheit hatten, und sie kamen heraus und erduldeten die Verfolgung mit uns. Das ist also dieses Kommen der Stämme, während jene, die die Position der Welt eingenommen haben, hinausgehen werden.
Hinausgehen werden. Und das wird wegen des Sabbats sein. Wir müssen also auf diesen Teil der Geschichte warten, bis es tatsächlich zur Sichtung kommt.
Richtig. Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann wird dem Herr wohl gefallen, das Speiseopfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Ein Zitat aus Malachi 3, Vers 4. Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen sich zu nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, die nicht haben einen Flecken oder Runzel oder das Etwas. Hier zitiert sie Epheser 5, Vers 27. Dann wird sie hervorbrechen wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Herrscher. Martin, lass uns nicht von der Zeit sichten.
Wir sollen ja auch keinerlei Sichtung durchführen.
Wir sollen das klare Zeugnis predigen. Das ist unsere Aufgabe. Und ja, es gibt Abfall in der Kirche. Und ja, einiges davon ist von seinem Wesen her schrecklich. Aber das macht die Kirche nicht zu Babylon. Das sagt uns, dass die Zeit nahe ist. Denn Abfall und Irrtümer kommen in die Kirchen, um die Leute wachzurütteln, damit sie bei einem Thema eine entscheidende Position dafür oder dagegen einnehmen. Möge Gott uns Weisheit geben, dran zu bleiben und auf dem Schiff zu sein, das in den Hafen einlaufen wird, auch wenn Schar um Schar es verlassen wird.
Wir brauchen Gebet.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in diesen entsetzlichen Zeiten und die Sichtung steht uns bevor. Der letzte Tropfen muss das Fass noch zum Überlaufen bringen. Und dann werden wir sehen, wer wirklich treu für Gerechtigkeit und Wahrheit einsteht. Nicht für ihre eigene Gerechtigkeit, nicht für ihre Traditionen, sondern für die Gerechtigkeit Christi. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.